Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Schemeta in Bern. Der EU-Steuerkommissar ist als Freund gekommen, aber ohne Geschenk.
It is widely accepted worldwide today that the era of bank secrecy is over.
Es ist weltweit anerkannt, dass die Ära des Bankgeheimnisses vorbei ist, sagt er ganz unverblümt. Hören Sie gleich, wie Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf darauf reagiert. Dann Putin im Abseits. Der Kreml-Chef hält im Syrienkrieg weiterhin zu Präsident Assad, als einziger am G8-Gipfel. Der Kampf der Alpha-Tiere, Albanien vor der Wahl und schließlich die Verzweiflung des Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück.
Haben Sie sich die Frage mittlerweile selbst schon mal gestellt? Mensch, was haben wir denn eigentlich angetan? Was ist es, wofür Sie kämpfen oder warum Sie es tun?
Steinbrück ist nicht der Einzige, der den Wahlkampf der SPD zum Weinen findet. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die EU drängt die Schweiz zum automatischen Informationsaustausch. Steuerkommissar Algirdas Schmetter kam deshalb eigens auf Besuch zur Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Der Schweiz entgegenkommen aber will die EU derzeit nicht. Oliver Washington.
Wer in der Schweiz noch gehofft haben sollte, die EU meine es doch nicht so ernst, der muss diese Hoffnungen begraben. EU-Kommissar Algirdas Schemeta machte klar, warum er nach Bern gekommen ist.
My visit here is the political launch for EU-Swiss negotiations on a stronger tax agreement.
Schemeta sieht im heutigen Besuch den Start für Verhandlungen mit der Schweiz über den automatischen Informationsaustausch.
It's very important that automatic exchange of information is clearly on the table and that we negotiate this subject.
Am vergangenen Freitag präsentierte die Finanzministerin den Bericht der Arbeitsgruppe Brunetti über die künftige Finanzplatzstrategie. Damals sagte Evelyn Widmer-Schlumpf, der Bundesrat sei bereit, im Rahmen der OECD über den automatischen Informationsaustausch zu sprechen. Ob er auch mit der EU über den Informationsaustausch verhandeln werde, werde er erst im Herbst entscheiden. Doch nun, da das Verhandlungsmandat der EU in Bern angekommen ist, sagt die Finanzministerin, dass auch sie zusammen mit dem Bundesrat, den Kantonen und den zuständigen Parlamentskommissionen ein Verhandlungsmandat ausarbeiten werde.
Das ist bei uns der Weg, bevor ein Mandatsentwurf dann zu einem definitiven Mandat wird. Und ich habe ihm auch gesagt, dass bis es so weit ist, dass wir ein Mandat haben, dass es Herbst werden wird.
Weiter betonte die Finanzministerin erneut, die Schweiz würde bei Verhandlungen Gegenforderungen stellen, eine Lösung für altes, unversteuertes Geld aus dem Ausland und den Zugang der Schweizer Banken zum EU-Markt. Algirdas Schemeta seinerseits reagierte zurückhaltend auf diese Forderungen.
I also took note about the concerns of the Swiss government and I will present those concerns to my colleague Michel Barnier.
Die EU wolle die verschiedenen Fragen nicht miteinander verknüpfen, aber er habe die Anliegen der Schweiz gehört. Auch wenn das Schweizer Mandat also noch nicht steht, die Schweiz wird auf das Verhandlungsbegehren der EU eintreten.
Oliver Washington. Die Schweiz hofft auf ein Entgegenkommen der EU, insbesondere beim Marktzugang für Finanzdienstleister. Darüber mehr nach den Nachrichten mit Christoph Studer.
Die Europäische Union und die USA wollen schon im Juli mit Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen beginnen und diese schnell abschließen. So einen Preis gäbe es nur einmal in einer Generation zu gewinnen, sagte der britische Premierminister Cameron vor dem Beginn des G8-Gipfels. Die EU und die USA tauschen täglich Güter und Dienstleistungen im Wert von rund 2 Milliarden Euro. Es gibt jedoch in beiden Wirtschaftszonen unterschiedliche technische Normen und Sicherheitsvorschriften, was den Handel behindert. Der britische Geheimdienst hat offenbar 2009 die Teilnehmer von zwei G20-Gipfeltreffen ausspioniert. Einige Delegationsmitglieder hätten Internetcafés benutzt, die zuvor vom britischen Geheimdienst eingerichtet worden seien. So habe man den E-Mail-Verkehr überwachen können. Das berichtet die Zeitung The Guardian unter Berufung auf Dokumente des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. In der Türkei droht die Regierung den Demonstranten im Land mit einem Einsatz der Armee. Wenn die Kräfte der Polizei nicht ausreichten, um die Proteste zu beenden, dann könnten auch Streitkräfte eingesetzt werden, sagte Vizeministerpräsident Arinç am Fernsehen. Die Demonstrationen seien illegal und würden von nun an verhindert. Am Samstagabend hatte die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern Tausende von Regierungskritikern aus dem Gezi-Park in Istanbul vertrieben. Der neu gewählte Präsident Irans, Hassan Rouhani, hat mehr Transparenz zum Atomprogramm seines Landes versprochen. An seiner ersten Medienkonferenz seit der Wahl vom Wochenende erklärte Rouhani, das iranische Atomprogramm sei bereits heute transparent. Brauche es noch mehr Offenheit, dann sei er dazu bereit. Einen Abbruch des Programms zur Urananreicherung lehnte der gewählte Präsident aber ab. Weiter erklärte Rouhani, Iran wolle die Beziehungen zum Rest der Welt verbessern. Und in Sachen Syrien sprach sich Rouhani gegen jegliche Einmischung von außen aus. Die Vorlage über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur, FABI, ist unter Dach. National- und Ständerat haben die letzten Differenzen bereinigt. Die Schweiz verzichtet auf einen Beitrag an die Linie Basel-Schaffhausen auf deutschem Boden. Bis 2025 sollen nun 6,4 Milliarden Franken in den Ausbau des Bahnnetzes fließen. Großverdiener müssen bei der Entschuldung der Arbeitslosenversicherung stärker mithelfen. Neu muss auch auf Lohnanteile von über 315.000 Franken pro Jahr 1% an die ALV abgeliefert werden. Dem hat nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat zugestimmt. Regulär sind Löhne bis zu 125.000 Franken pro Jahr ALV-pflichtig, denn bis zu dieser Höhe sind die Löhne auch versichert. Seit 2011 wurde auch auf Lohnanteile bis 315.000 Franken ein Solidaritätsbeitrag erhoben. Diese Deckelung hat das Parlament nun aufgehoben. Der neuerliche Zulassungsstopp für Spezialärzte in der Schweiz ist einen Schritt weiter. Der Ständerat hat heute die letzten Differenzen zum Nationalrat ausgeräumt. Damit können die Kantone ab dem 1. Juli die Zahl der neuen ausländischen Spezialärzte wieder begrenzen. Allerdings muss der Nationalrat der Dringlichkeit der Regelung noch zustimmen. Die Lohnunterschiede bei den 41 größten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz seien im letzten Jahr größer geworden. Das schreibt die Gewerkschaft Unia in einer Studie. Der höchste Lohn sei im letzten Jahr 135 Mal höher gewesen als der tiefste. Vor einem Jahr sei das Verhältnis noch bei 1 zu 120 gelegen. Die Löhne der Top-Manager seien gestiegen, während die tiefsten Löhne gleich geblieben seien. Die Gewerkschaft Unia hat heute ihre Abstimmungskampagne für die 1 zu 12 Initiative eröffnet, mit der sie den Lohnunterschieden entgegenwirken möchte. In Ostdeutschland geht das Hochwasser weiter zurück, allerdings langsamer als erwartet. Damit bleiben auch gewisse Verkehrswege weit unterbrochen, so etwa die wichtige ICE-Strecke zwischen Hannover und Berlin. Diese stehe bei einer Brücke über die Elbe noch immer 1,5 Meter unter Wasser, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. In Dresden ist der Elbepegel immer noch doppelt so hoch wie sonst zu dieser Jahreszeit. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.730 Punkten, das entspricht einem Plus von 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.232 Punkten, plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,51 gehandelt und der Dollar zu 62,61 Rappen. Das Wetter. Morgen Dienstag ist es meist sonnig und es wird erneut heiß bei 30 bis 35 Grad. Gegen Abend sind in den Bergen einzelne Gewitter möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Die Banken, der Markt und der versperrte Zugang, weshalb die Finanzbranche vorprescht beim automatischen Informationsaustausch. Dann die Ohnmacht der G8. Beim Bürgerkrieg in Syrien ziehen die Staats- und Regierungschefs in unterschiedliche Richtungen. Das Risiko der Hisbollah mit ihrer Unterstützung von Assad gefährdet die Schiitenmiliz auch den Libanon. In den Fängen der Justiz. Der tschechische Regierungschef tritt zurück. Ein gutes Zeichen, meint unser Experte. Und schließlich der Müll, die Politiker und Kati Kosara.
And we don't care about who is in power. we will still continue to fight every government who is going to.
Die Umweltschützerin kämpft dagegen, dass Albanien zur Kirchthalde Europas wird. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Mehr dazu unter srf.ch. Kein Thema beherrscht den aktuellen G8-Gipfel so sehr wie der Bürgerkrieg in Syrien. Und bei keinem anderen ist die Situation derart verfahren. 7:1 lautet das Kräfteverhältnis. 7 G8-Staaten gegen Russland. Doch Moskau kann jede Einigung in der Syrien-Frage blockieren. Zur Stunde sitzen US-Präsident Obama und Russlands Staatschef Putin zusammen. Beim Nachtessen später sind dann auch die übrigen dabei. Vom G8-Gipfel in Nordirland, Fredrik Steiger.
In der Diplomatie kommt es auf Äußerlichkeiten an. So ist bemerkenswert, dass der US-Präsident neulich 2 Tage lang zusammensaß mit seinem chinesischen Amtskollegen. Offenbar hatten die beiden echt etwas zu diskutieren. Anders beim zuvor groß angekündigten ersten Treffen seit langem von Barack Obama mit Wladimir Putin. Dieses schrumpfte nun auf eine kurze Begegnung zusammen, gequetscht zwischen einer G8-Sitzung zum Freihandel und dem Abendessen. Anscheinend hat man sich nicht allzu viel zu sagen. Oder, wie es Ruslan Pukov vom Moskauer Zentrum für Strategieanalysen ausdrückt,
«It will never be as tense as Cold War. We are not going to kill each other, yeah?»
Ganz so schlecht wie zu Zeiten des Kalten Krieges sei das Verhältnis der beiden Mächte zwar nicht, aber auch nicht viel besser. Wenigstens wolle man einander nicht mehr umbringen. Am breitesten ist der Graben beim Syrien-Konflikt. Vor seinem Treffen mit Putin machte Obama klar,
«Increase pressure on the Assad-Regime to strengthen the moderate opposition and to prepare for a democratic Syria without Bashar Assad.»
Der Druck auf das Assad-Regime müsse erhöht werden, nun auch mit Waffenlieferungen an die Rebellen. Und Assad müsse weg. Putin wiederum wirbt zum einen für eine Friedenskonferenz.
«У нас есть общая заинтересованность в скорейшем прекращении насилия и запуске процесса мирного урегулирования, сохранения Сирии как...»
Zum anderen wirft er dem Westen vor, in Syrien blutrünstige Kannibalen zu unterstützen. Ob das die Leute seien, die westliche Werte hochhielten, fragt er sarkastisch. Außerdem, die Durchsetzung von Flugverbots- oder Schutzzonen in Syrien werde sein Land nicht zulassen. Beide Präsidenten signalisieren über ihre Entourage, selbst ein minimales Einlenken, das für eine erfolgreiche Syrien-Konferenz nötig wäre, ist nicht vorgesehen. Die Amerikaner wollen nicht darauf verzichten, jetzt die Oppositionellen aufzurüsten. Die Russen wollen nicht ihre Rüstungshilfe für Assad stoppen. Moskaus UNO-Botschafter Vitali Churkin.
Well, first of all, we make no secret of the fact. All of those things come from the contracts which were concluded with the Syrian government well before the start of the conflict.
Man mache gar kein Geheimnis aus den Waffenlieferungen an Assad. Man halte ja bloß alte Verträge ein, alles völlig legal. Doch das amerikanisch-russische Zerwürfnis beschränkt sich keineswegs auf Syrien. Auch anderswo liegt man weit auseinander. Weder ist eine vertrauensvollere Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr realistisch, noch kann der Amerikaner den Russen von seinem großen Anliegen, einer weitergehenden nuklearen Abrüstung, überzeugen. Strategieexperte Pukov spricht von einer Sackgasse.
Nuclear disarmament, including global zero, it's a goofy, it's a fake idea. Because for Russia, what is nuclear disarmament, when America is so strong on conventional weapons?
Russland fühle sich militärisch unterlegen, atomar abzurüsten, also genau dort, wo man den USA ebenbürtig sei, komme also nicht in Frage. Zumal Putin überzeugt ist, dass das Großmachtstreben zur Stabilisierung seines Regimes beiträgt, woraus er die Devise ableitet, was dem Westen schadet, nützt Russland. Am Ende ihres Treffens werden Putin und Obama von engerer Zusammenarbeit lediglich bei der Terrorbekämpfung, bei der Stabilisierung Afghanistans und im Außenhandel sprechen. Das ist erschreckend wenig gemessen an dem, was nötig wäre. Und punkto Syrien wird man weiter als Rezept eine internationale Friedenskonferenz in Genf beschwören.
Bringing together representatives of the regime and the opposition in Geneva in the coming weeks to agree on a transitional body which would allow a transfer of power from Assad to this governing body.
Bloß mit wem, mit welchem Ziel, mit welchen Mitteln, mit welchen Erfolgsaussichten, das alles bleibt völlig unklar.
Fredrik Steiger. Syrien ist vor allem auch wegen der Rolle der Hisbollah ein heißes Thema am G8-Gipfel. Dass die Präsident Assad unterstützt, verschiebt das Kräfteverhältnis. Doch das Engagement der libanesischen Schiitenmiliz birgt hohe Risiken. Für sie selbst und für ihre Heimat Libanon. Die Reportage über die Hisbollah aus dem libanesischen Süden von Philipp Scholkmann.
Anal Ard. نجبال بنى Mitten in der rauen Naturlandschaft im Süden Libanons gibt sich die verschwiegene Partei Gottes ganz multimedial und offen. Mlita. Seit 3 Jahren existiert der Freizeitpark, den sich die Hisbollah mehr als $4 Millionen kosten ließ. Auf einer Hügelkuppe, die Sicht geht in Richtung Golan und israelische Grenze. Die Hisbollah ist ein politischer Player in Libanon, sendet Vertreter ins Parlament, in Gemeinderäte, Gewerkschaften, sagt Elias Farhat. Er ist Strategieexperte, ehemaliger libanesischer Armeegeneral und Hisbollah-Insider. Das ganze Selbstverständnis der Organisation aber gründe in der Resistance, dem Widerstand gegen Israel. Dieser Widerstand und seine Glorifizierung, das ist Thema des Freizeitparks. Hier in Mlita war einmal Front. Die Bunkeranlagen sind heute Touristenattraktion und Märtyrergedenkstätte in einem. Die mächtige Schiitenmiliz wurde in den 80er Jahren mitten im libanesischen Bürgerkrieg von Iran als islamistische Guerillatruppe geschaffen gegen die damaligen israelischen Besatzer. Mit Beständigkeit und Gottes Hilfe hat die Hisbollah den zionistischen Feind aus Libanon vertrieben und sie ist bereit, Israel jederzeit wieder die Stirn zu bieten, so die Botschaft des Parks. Tatsächlich ist die Miliz heute besser bewaffnet als die libanesische Armee und sie ist tief verwoben in die schiitischen Dorfgemeinschaften. Ohne die Hisbollah geht nichts mehr in Libanon. Genau das aber bringt Ahmed al-Assir in Rage. Der Weg zur Moschee des Scheichs drunten in der Küstenstadt Sidon führt an Schützenpanzern der Armee vorbei. Statt mich zu sichern, belagern sie mich, sagt Scheich Assir und bezeichnet die libanesischen Streitkräfte als bloße Handlanger der Hisbollah. Seine Gegner sehen ihn als salafistischen Scharfmacher, bezahlt von obskuren Geldgebern vom Golf. Assir selbst sieht sich als frommen sunnitischen Gottesmann und als selbstlosen Warner. Die Hisbollah nennt er nur noch die Partei Irans. Die Partei Irans bezieht ihre Waffen und Befehle aus Teheran, kämpft an der Seite des syrischen Massenmörders Bashar al-Assad und stürzt damit Libanon ins Verderben, sagt Assir. Der Salafist verlangt die Abrüstung der Miliz und ruft gleichzeitig seine Glaubensbrüder zum heiligen Krieg in Syrien auf gegen Assad und die Hisbollah. Die Hafenstadt Sidon markiert eine der vielen Grenzen im komplexen religiösen Patchwork des kleinen Libanon. Südlich ist schiitisches Gebiet, die Stadt selbst aber ist überwiegend sunnitisch, also alle gegen die Hisbollah. So einfach ist die Sache nicht, sagt Ismat el-Fawaz von einer einflussreichen Sidoner Linkspartei. Auch ein Teil der sunnitischen Bevölkerung hier steht auf der Seite der Hisbollah, sieht sich in einem gemeinsamen Kampf gegen religiöse Extremisten, Fanatiker vom Schlage der Al-Qaida, die den konfessionellen Frieden zerstören wollen. Diese Karte spielt Hisbollah-Chef Nasrallah gezielt aus. 10 Kilometer hinter der Grenze, im syrischen Qusair, kämpfte die Hisbollah an der Seite Assads mit dem Argument, bei einem Sieg der sunnitischen Dschihadisten in Syrien sei auch Libanon verloren. Was Nasrallah verschweigt, es geht auch um krude Machtpolitik. Wenn Assad fällt, verliert die Hisbollah ihren wichtigsten Verbündeten auf der Achse zu ihrer schiitischen Schutzmacht Iran. Dieser regionale Stellvertreterkrieg verstärkt im multikonfessionellen Libanon unweigerlich die Spannungen. Der historische Markt in Sidon ist noch normal geöffnet, aber die schiitischen Händler aus dem Süden kommen nur noch sporadisch. Es gab schon Ausschreitungen mit Toten. Und ein Schuhmacher am Markt sagt, wir reden hier lieber nicht mehr über Politik, sonst gibt es sofort Streit. Wird daraus über kurz oder lang ein konfessioneller Krieg, auch in Libanon? Manche Experten halten das inzwischen für unausweichlich. General Farhat aber wiegelt ab. Zur Stabilität findet Libanon nur zurück, wenn das große Nachbarland Syrien zu einer politischen Lösung kommt, dereinst, sagt er. In der Zwischenzeit aber, wer soll in Libanon der Hisbollah die Stirn bieten? Sie ist so stark. Einen offenen Konflikt wird vorerst niemand wagen, sagt Elias Farhat.
I don't see in the near future a front in Lebanon, a Sunni front mobilized nationwide against Hezbollah.
Eine Welle von Terroranschlägen in Libanon, verübt von sunnitischen Extremisten, aber schließt der Hisbollah-nahe Strategieexperte keineswegs aus.
Das war ein Beitrag von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann aus Sidon im Libanon. Den Zugang zum europäischen Markt erhalten, das ist das große Ziel der Schweizer Banken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind sie bereit, den automatischen Informationsaustausch nicht nur zu akzeptieren, sondern in der EU von selbst und möglichst rasch anzubieten. Für diesen Zugang hat heute auch Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf bei EU-Steuerkommissar Algirdas Šemeta geworben. Doch warum ist dieser Zugang so wichtig? Klaus Ammann.
Die Verwaltung von Vermögen aus Europa hat den Schweizer Bankenplatz im letzten Jahrhundert überhaupt zu dem gemacht, was er heute ist. Das Schweizer Bankgeheimnis hat dabei eine zentrale Rolle gespielt, vielen Europäern geholfen, ihre Vermögen vor dem heimischen Fiskus zu verstecken. Nun will die EU für mehr Transparenz sorgen und für Stabilität. Dank der Market in Financial Instruments Directive, kurz MiFID, soll nämlich klarer werden, wer mit wem Bankgeschäfte macht. Nur wer sich künftig an die europäischen Regeln hält, soll mit europäischen Vermögen geschäften können. Für die Schweizer Banken stehe viel auf dem Spiel, betont Thomas Sutter von der Bankiervereinigung.
Europa ist ein wichtiger Markt für die Schweizer Banken, vor allem auch für die Vermögensverwaltung. Es hängen zum Beispiel ca. 20.000 bis 25.000 Arbeitsplätze an diesem Geschäft.
Anders gesagt, jeder fünfte Schweizer Banker arbeitet direkt für ausländische Vermögende. Je nachdem verschwinden diese Arbeitsplätze aus der Schweiz. Unter MiFID werden zurzeit grundsätzlich zwei Möglichkeiten diskutiert. Im für die Schweizer Banken besseren Fall müsste die Schweiz ihre eigenen Regulierungen an die europäischen anpassen. Im schlechteren Fall, und der scheint laut Beobachtern zurzeit wahrscheinlicher, dürften Geschäfte mit EU-Kunden bald nur noch aus der EU heraus gemacht werden. Das hieße, Schweizer Banken, die Vermögen von EU-Bürgern verwalten, müssten in der EU eine Niederlassung haben. Das hätte weitreichende Folgen, sagt Manuel Ammann, Bankenprofessor an der Universität St. Gallen.
Es gibt natürlich ein recht breites Segment von mittelgroßen Banken, die in recht umfangreichem Ausmaß Finanzdienstleistungen ins Ausland exportiert haben bisher und auch weiterhin exportieren möchten. Wenn das nicht mehr geht, wären einerseits diese Banken betroffen, wäre aber vor allem die Volkswirtschaft Schweiz betroffen, denn man müsste damit rechnen, dass diese Arbeitsplätze, welche bisher in der Schweiz waren, sich in die EU verlagern könnten.
Denn auch die großen Banken, die bereits eine Filiale in der EU haben, müssten ihre zuständigen Mitarbeiter bzw. deren Arbeitsplätze in die EU zügeln, weil sie ihre Kunden von dort aus betreuen müssten. Nicht betroffen wären einzig die reinen Inlandbanken. Eile ist aus Sicht der Banken angesagt. Bereits diesen Herbst könnte die EU die neuen MiFID-Richtlinien beschließen. Die Schweizer Politik müsse deshalb möglichst schnell aktiv werden und der EU beispielsweise den automatischen Informationsaustausch anbieten, heißt es bei der Bankiervereinigung. Und nicht nur das. Die Schweiz müsse der EU und vor allem ihren wohlhabenden Bürgern aufzeigen, dass sie selbst von einem starken Bankenplatz Schweiz profitieren. Dieses Argument macht auch in den Augen des Bankenprofessors grundsätzlich Sinn. Ob es sticht, bezweifelt Manuel Ammann allerdings.
Grundsätzlich ist es schon so, dass freier Handel vermutlich den Wohlstand fördert. Also wenn der EU-Kunde frei auswählen kann aus ganz verschiedenen Angeboten, dass er wahrscheinlich am Schluss besser bedient ist, das ist sehr wahrscheinlich. Aber ob die EU das Argument sehen wird und akzeptieren wird, daran habe ich doch gewisse Zweifel.
Auch die Bankiervereinigung wagt keine Prognose zum Ausgang möglicher Verhandlungen mit der EU über MiFID. Doch wer es nicht versucht, kann auch nicht gewinnen, lautet der Tenor.
Klaus Ammann berichtete. Es dauert keine 100 Tage mehr bis zur Bundestagswahl in Deutschland. Und die SPD, die Partei, die antritt, um Angela Merkel abzulösen, sie kommt nicht vom Fleck. Auch der offizielle Beginn des SPD-Wahlkampfs, ein Parteikonvent in Berlin, stand wieder unter einem schlechten Stern. Kasper Selk über eine verkorkste Ausgangslage und ungewöhnliche Emotionen.
Die Szene gestern, einige hundert Delegierte in einer großen Berliner Veranstaltungshalle. Auf der Bühne aufgereiht der gesamte SPD-Parteivorstand. Davor sitzen auf drei Sesseln eine Journalistin, Peer Steinbrück und seine Frau Gertrude. Plauderei mit Mikrofon. Die Idee der Parteitagsregie, Steinbrück, der von den Medien unablässig als Fettnapftreter verschriene, der Erfolglose, soll endlich mal zur Geltung kommen, als Mensch. Das gelingt zwar, aber anders als geplant. Gertrude Steinbrück zeigte sich erbost darüber, dass die Medien seit Monaten überhaupt nicht darauf eingingen, was ihr Mann vertrete, dass sie immer nur auf vermeintlichen Fehlleistungen herumhackten.
Dann kommt er auf die Idee und wird Kanzlerkandidat und wird nur verhauen für das, was er vorher gemacht hat. Da muss man doch als Außenstehender auf die Idee kommen, wenn jemand das ganze Wohlergehen, die ganze Freiheit aufgibt, dann muss der doch eine Aussage haben. Der muss doch irgendwas bewegen wollen, um freiwillig alles aufzugeben. So, und das ärgert mich, wenn das nicht rauskommt.
Deswegen dann die Frage der Moderatorin an Peer Steinbrück.
Haben Sie sich die Frage mittlerweile selbst schon mal gestellt? Mensch, was haben wir denn eigentlich angetan? Was ist es, wofür Sie kämpfen oder warum Sie es tun?
Steinbrück zittert, bekommt kein Wort über die Lippen. Offensichtlich hat ihm seine Frau zuvor dermaßen von der verletzten Seele gesprochen, dass er seine Emotionen für einen Moment nicht mehr kontrollieren kann. Er redet im Übrigen zwar insgesamt eine Stunde lang über sich, seine Anliegen, seine Inhalte, aber es geht ihm hier wie immer. Diese 8 Sekunden Sprachlosigkeit sind das, was die Medien seither von der gesamten Veranstaltung unablässig abbilden. Der Rest fällt weg. Peer Steinbrück kommt nicht zur Geltung. Ein gewiefter, in Sachfragen kompetenter, eloquenter Politiker schafft es nicht, seine Qualitäten zum Ausdruck zu bringen. Das liegt zum Teil an ihm selber, zum Teil am Herdenverhalten der Medien, es liegt aber auch an anderem. Zum einen an einer Partei, der SPD, die sich unter der Führung von Sigmar Gabriel nach links orientiert, aber mangels Alternativen einen konservativen Kandidaten aufgestellt hat. Das passte von Beginn an nicht zusammen. Noch vergangenen Dienstag kam es im Parteivorstand zu erheblichen Differenzen beim Thema Euro-Rettung, worauf Steinbrück den Fehler machte, diese Differenz in einem Interview öffentlich anzusprechen. Damit stand die gestrige Veranstaltung zur Eröffnung des Wahlkampfes schon Beginn an unter dem Vorzeichen Krach in der Parteispitze. Zu solchen Fehlern hinzu kommt, dass Steinbrück mit Angela Merkel einer Frau gegenübersteht, die vom umgekehrten Phänomen profitiert. Egal wie kritisch sie von den Medien dargestellt wird, das Vertrauen der Wählerschaft in die Kanzlerin scheint unerschütterbar. Sie wirkt so sachlich, so uneitel und gleichzeitig so omnipräsent, dass man ihr kaum beikommt. Der Chefstratege einer anderen Partei sagte uns kürzlich, Merkels Verhältnis zu den Wählern habe mit Politik nichts mehr zu tun. Die habe ein Arzt-Patienten-Verhältnis hingekriegt. Egal was für Pillen sie verschreibe, die Leute vertrauten ihr und schluckten alles, egal was es sei. Rund 60% halten Merkel für die bessere Kanzlerin heute, nur 20% sehen Steinbrück als kompetenter. Die CDU als Partei steht heute bei rund 40%, die SPD bei 25%. Das Rennen ist noch lange nicht gelaufen, es wird noch vieles passieren. Wenn etwa Merkels Koalitionspartner FDP die 5% nicht schafft, sieht die Lage gleich wieder ganz anders aus. Aber Steinbrück wird es sehr schwer haben, aus diesem Loch wieder herauszukommen. Und wenn er gestern keine Antwort wusste auf den Einwurf der Moderatorin,
haben Sie sich die Frage mittlerweile selbst schon mal gestellt, Mensch, was haben wir denn eigentlich angetan?
Dann lag seine Sprachlosigkeit vielleicht doch nicht nur an der Vorrede seiner Frau, sondern daran, dass er nicht mit Ja antworten durfte.
Kasper Selg aus Berlin. Heute noch soll der tschechische Ministerpräsident Peter Nečas offiziell zurücktreten. Der konservative Politiker zieht damit die Konsequenzen aus einer undurchsichtigen Bespitzelungs- und Korruptionsaffäre. Danach muss Präsident Zeman entscheiden, ob er ein Übergangskabinett ernennen will oder nicht. So oder so, der neueste Skandal wirft ein schlechtes Licht auf die tschechische Politik. Nicht zum ersten Mal. Ondřej Matejka ist Politologe. Er arbeitet beim Verein Antikomplex, der sich mit der Aufarbeitung der tschechischen Geschichte beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, wieso ist eigentlich die Politikkultur in Tschechien so krisenanfällig?
Ich glaube, dass unsere Politikkultur ist einfach noch nicht so ausgereift nach den 23 Jahren. Zum einen, zum anderen, das Misstrauen der Wähler ist einfach zu groß. Das war kurz nach der Wende sehr groß, aber ist dann sehr schnell verschollen. Und zum Dritten, wir haben einfach keine starken Regierungen. Die Mehrheiten im Parlament sind immer extrem knapp.
Bei der jüngsten Politaffäre geht es um ein Gemisch von Ehebruch, Korruption und kriminellen Goldgeschäften. Geld spielte auch bei früheren Skandalen eine Rolle. Verdienen denn die tschechischen Spitzenpolitiker zu wenig?
Ich glaube nicht, dass die zu wenig verdienen. Allerdings wahrscheinlich gibt es dann eine gewisse Kultur, dass man, wenn man an die Gelder kommen kann, dann versucht man das. Und wenn man meint, das machen alle, dann machen das dann auch alle. Und das ist dann sehr schwierig, dem zu widerstehen, offensichtlich.
Mit Václav Havel, dem berühmten Schriftsteller, als Staatspräsidenten hat Tschechien Geschichte geschrieben, viele beeindruckt, das ist lange her. Haben gute, renommierte Leute heute einfach keine Lust mehr, in die Politik zu gehen?
Ist die Frage natürlich, ob wir Persönlichkeiten wie Václav Havel noch haben, aber grundsätzlich haben Sie recht, Politik ist jetzt kein Geschäft, wo man sich gerne sehen lässt. Allerdings, das ändert sich nach und nach. Also es gibt seit Jahren schon ein sichtbares Wandel, wo auch junge Menschen, wo auch also andere renommierte Persönlichkeiten in die Politik kommen. Das Problem ist dann natürlich dann auch, dass die Öffentlichkeit diese auch wirklich einsieht als die Neuen, als die Guten. Und wir hatten schon ein paar Versuche mit den neuen Stars der Politik und die haben dann sehr schnell auch versagt. Von daher ist es dann auch nicht so ganz einfach, neue Gesichter in die Politik zu bekommen.
Der aktuelle Regierungschef Nečas ist ja nicht der Einzige, der momentan für dicke Schlagzeilen sorgt in Ihrem Land. Dass Präsident Zeman offenbar mehr trinkt, ist genauso Dauerthema wie sein Zerwürfnis mit Außenminister Schwarzenberg. Wie reagiert eigentlich die tschechische Bevölkerung darauf?
Ich glaube, auf den Präsidenten Zeman reagiert man grundsätzlich sehr verärgert, weil das ist ein linkspopulistischer Präsident, der wirklich alles Mögliche sagt, um die Menschen aufzuregen. Und zum anderen, der versucht auch seine Machtgier zu befriedigen. Und das steht ihm als Präsidenten nach der tschechischen Verfassung eigentlich nicht zu. Aber der versucht das. Aber ich würde sagen, jetzt diese Geschichte mit Premier Nečas ist eine etwas andere. Und zwar das, was man bei uns dabei betont oder was man betonen auch sollte, es ist eigentlich auch sehr gut, dass die Polizei bis in die Regierungskreise sich gewagt hat und dort einfach verhaftet hat. Und das war auch nicht immer so, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei einfach sich so frei fühlten, einfach auch bis zum Ministerpräsidenten zu ermitteln und seine engsten Mitarbeiter dann auch zu verhaften. Das ist am Ende eigentlich ein positives Zeichen, wenn auch das von außen sehr unschön aussieht.
Immerhin kann man sagen, wirtschaftlich geht es Tschechien selbst in der Krise verhältnismäßig gut. Das Land funktioniert auch ohne Regierung.
Das hat man sich so seit den 20 Jahren eben ein bisschen angewöhnt. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Regierungen nicht wirklich so Reformen voranbringen oder nicht wirklich regieren im starken Sinne des Wortes. Das ist eher so ein Amtieren. Und da hat man sich dann gewöhnen müssen. Wobei jetzt gerade wird die wirtschaftliche Lage, selbst in Tschechien, wo es nach wie vor verhältnismäßig gut geht, erlebt man diese wirtschaftliche Lage nicht wirklich gut, weil wir seit der Wende die längste Rezession haben jetzt, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Regierung die Sparmaßnahmen doch etwas überzogen hat und dann hat man jetzt gemerkt, dass mit dem Sparen ist noch nicht alles getan und deswegen gibt es gerade jetzt eine gewisse Zermürbnis über die wirtschaftliche Lage bei uns.
Das war der tschechische Politologe Ondřej Matejka. Und eben melden Agenturen, dass Präsident Zeman den Rücktritt des Regierungschefs angenommen hat. Es ist jetzt 18 Uhr und fast 34 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit tschechischen Polizturbulenzen. Das stimmt nicht, das hörten Sie gleich. Wir konzentrieren uns auf die albanischen Wahlen und albanische Müllhaufen, die allerdings aus Europa stammen. Albanien gilt nicht gerade als Hort der Stabilität. Nach den letzten Parlamentswahlen 2009 kam es zu harten Auseinandersetzungen, denn die beiden stärksten Parteien reklamierten beide den Sieg für sich. Auch diesmal schenken sich die Sozialistische Partei und die regierende Demokratische Partei nichts. Die Polarisierung zwischen den beiden Lagern, die hat eher noch zugenommen. Und die konkurrierenden Spitzenkandidaten, das sind die gleichen wie vor 4 Jahren. Ich habe Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller gefragt, Tritt Albanien politisch an Ort?
Ja, das muss man leider so sagen, denn die zwei politischen Machtblöcke beherrschen Albanien seit dem Fall des Hoxha-Kommunismus Ende der 90er Jahre. Die konservative demokratische Partei von Sali Berisha, der nun seit 8 Jahren an der Regierung ist, und die sozialistische Partei von Edi Rama in der Opposition. Und beide sind absolut kompromiss- und dialogunfähig. Und wegen dieser Blockadepolitik hat Albanien eigentlich noch keine richtig funktionsfähige Demokratie aufbauen können.
Sali Berisha und der Sozialist Edi Rama, Sie haben es erwähnt, sind zwei politische Alpha-Tiere, zwei sehr starke Persönlichkeiten. Wer hat denn die Nase vorn und wofür stehen Sie?
Ja, wenn man den letzten Umfragen glauben will, dann kommt die Sozialistische Partei auf 50% der Wählerstimmen und liegt damit um 7% vor den regierenden Demokraten. Sicher ist eigentlich nur, dass es so oder so einen Streit um das Wahlresultat geben wird. Denn noch immer ist das Endergebnis angefochten worden. Und wofür sie stehen eigentlich für die Person, weil das sind absolut Personenwahlen. Es wird der Ministerpräsident gewählt und nicht eigentlich ein Parteiprogramm.
Albanien ist eines der ärmsten Länder Europas, stark vom Stammesdenken geprägt, korrupt und schwer zu kontrollieren. Spielt das im Wahlkampf irgendeine Rolle?
Ja, durchaus. Denn in Albanien bekommt der Gewinner alles und der Verlierer nichts. Bei einem Regierungswechsel wird die gesamte Staatsverwaltung ausgewechselt, bis hinunter zu den Schulvorstehern oder Vorsteherinnen. Einen begehrten Job beim Staat bekommt also nur, wer die Gewinnerpartei gewählt hat. Und im kleinräumigen Albanien wird auch kontrolliert von den Parteien, wer für wen stimmt.
Albanien wartet ja seit geraumer Zeit darauf, der EU beitreten zu können. Gilt dieses Ziel, egal wer dann am Wochenende gewinnt?
Ja, Demokraten und Sozialisten erklären, denn der EU beitreten zu wollen. Albanien wartet ja darauf, von der EU den Status eines Kandidaten zu bekommen. Wenn man aber dann schaut, was wirklich auch gemacht, umgesetzt wird an EU-Kriterien, dann sind die Zweifel tatsächlich groß, dass diese politische Elite Albaniens der EU wirklich zugehören will. Die eigenen Pfründe, die Geldtöpfe, scheinen dieser Elite eben wichtiger zu sein.
Und ein lukratives Geschäft für diese albanische Elite, das ist die Müllentsorgung. Albanien ist nämlich auf gutem Weg, zur Müllhalde Europas zu werden. Das Land importiert Abfall im großen Stil. Doch nun ist eine politische Front gegen das Geschäft entstanden. Eine albanische Umweltallianz hat nach jahrelangem Kampf erreicht, dass die Bevölkerung über ein Verbot der Abfalleinfuhr entscheiden kann. Walter Müller hat in der Hauptstadt Tirana eine Umweltaktivistin getroffen.
In Albanien ist Umweltschutz ein Fremdwort, Umweltaktivistinnen eine Seltenheit. Umso resoluter setzt sich die pensionierte Sprachlehrerin Kati Kosara ein. Klein, quirlig und mit wachen Augen hinter großen Brillengläsern. Man glaubt ihr sofort, dass sie es mit jedem Umweltsünder aufnehmen würde.
And we don't care about who is in power. We will still continue to fight every government who is going to.
Sie lässt einen Satz in der Luft hängen, meint aber, sie bekämpfe jede Regierung, die gegen Umwelt- und Menschenrechte verstieße. Egal, ob die jetzt regierenden Demokraten oder die oppositionellen Sozialisten. Kati Kosara ist Gründungsmitglied der Allianz gegen Abfallimport, eine hartnäckige Gruppe albanischer Intellektueller, Menschenrechts- und Umweltaktivisten. Zuerst brachte die Allianz das Projekt eines schädlichen Abfallverbrennungsofens an der Küste zu Fall, der vor allem für italienischen Abfall vorgesehen war. Danach stieg die Gruppe wieder auf die Barrikaden, als die Regierung eine Liste von 250 Abfallgütern präsentierte, die importiert werden sollten, allerdings kontrolliert. Bis 2010 sei Abfall ohne Kontrolle nach Albanien importiert worden und niemand habe dies zur Kenntnis genommen, stellt der stellvertretende Umweltminister Tauland Bino in seinem kleinen Büro in Tirana fest.
Until 2010. Albania has imported waste for purpose of reuse and recycling, and nobody was aware of it. And even the system was not really regulated, so was not working in accordance with the rules.
Doch trotz angeblich staatlichen Kontrollen landeten weiterhin tausende Tonnen gefährlicher Abfall in Albanien. Auf Druck der Allianz gegen Abfallimport verkleinerte die Regierung von Ministerpräsident Sali Berisha die sogenannte grüne Liste auf noch 25 Abfallprodukte. Das Geschäft mit dem Abfall aufgeben will sie jedoch nicht, denn Albaniens Recyclingindustrie ist auf die Einfuhr von Abfall angewiesen. In der Recyclingfirma Everest in einem Vorort von Tirana verarbeiten 200 Angestellte im 24-Stunden-Betrieb Plastikabfälle zu wiederverwertbarem Plastikgranulat und produzieren daraus Produkte wie Abfallsäcke oder Plastikhandschuhe. Pro Monat werden über 600 Tonnen Plastikabfall eingeschmolzen. Nur der kleinere Teil kommt aus Albanien, der Rest wird aus ganz Europa angefahren. Albanien hätte eigentlich genug eigenen Plastikabfall. Regierung und Gemeinden würden mit der Abfalltrennung jedoch nicht vorwärts machen, bedauert Direktor Vullnet Haka während der Betriebsführung.
Unfortunately, the government and local government don't make this process available.
Die Regierung hat den Gemeinden bis Ende 2016 Zeit gegeben, den Abfall zu trennen. Bis jetzt haben jedoch erst zwei der 373 Gemeinden ein Abfallverwertungssystem eingeführt, mit Hilfe der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA. In allen anderen Gemeinden kommt der gesamte Kehricht auf offene Deponien, auch Sondermüll. In vielen Berggemeinden wird der Müll gar in den nächsten Bach geworfen und endet dann an der Küste. Albanien hat wohl EU-konforme Umweltgesetze erarbeitet, setzt sie jedoch nicht durch. Die Allianz gegen Abfallimport glaubt der Regierung deshalb nicht, dass die Kehrichteinfuhr kontrolliert werden könnte. Denn der Staat ist schwach, viele Politiker und Staatsangestellte sind korrupt und die italienische Abfallmafia drängt in das lukrative Wiederverwertungsgeschäft. Ein Totalverbot sei von Anfang an das Ziel gewesen, betont Umweltaktivistin Kati Kosara. Und das Volksreferendum die letzte Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen.
From the very start, our goal, our objective was no import of any kind of waste in Albania.
In drei kalten Wintermonaten sammelte die Allianz unter schwierigsten Umständen beinahe 67.000 Unterschriften gegen den Widerstand der Regierung. Damit hat im ex-kommunistischen Albanien erstmals eine Initiativgruppe eine Volksabstimmung durchsetzen können und gleichzeitig den Umweltschutz zum Thema gemacht.
Das schmutzige Geschäft mit dem Müll, das war ein Bericht von Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Sie hörten das Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.